Manchmal ist es so, dass wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet und dann bastelt man dran ein paar Tage, Wochen und dann gibt es aber ganz kurz vorher, vor dem Sonntag, irgendwie liest man was und man sagt sich, oh, ich muss alles nochmal umbauen, weil es ist eine, musste ich machen. Und ich bin vor ein paar Tagen, ich glaube sogar es war vor 2 Tagen erst, über eine Geschichte gestoßen. Gestern muss ich darüber unterhalten, mit meinem Schwiegersohn hier tatsächlich, weil es vielleicht lag es an Ostern, dass diese Geschichte durch die Zeitung lief, vielleicht auch nicht an Ostern, einfach nur Zufall. Und zwar ging es um Brian Johnson. Kennt jemand, das klingt wie ein Allerweltsname in Amerika, Brian Johnson ist ein Multimillionär, ich glaube sogar Milliardär, der vor einigen Jahren ein was Tolles erfunden hat, das dann für viel Geld verkauft hat an PayPal und jetzt sich fragt, was mache ich mit meinen ganzen Millionen? So. Wir kennen das Problem natürlich alle, ne? Was macht man mit seinen ganzen Millionen, wenn man Anfang 40 ist und man hat schon alle Porsches dieser Welt? Und er kam auf die tolle Idee, ich gründe eine neue Firma, und zwar das sogenannte Project Blueprint, so heißt das Ganze. Und mein Ziel ist es, mein Lebensziel ist, den Tod zu überwinden. Mein Ziel ist Unsterblichkeit. Ich möchte Unsterblichkeit herstellen für die Welt, natürlich aber auch für mich. Und er, kein Witz, also er hat einige Projekte und Experimente an sich selbst. Er ist ein eigenes Versuchskaninchen unter anderem. Einiges will wohl auch kein anderer ausprobieren, glaube ich mal, um die Sachen, wie es da geht. Aber es geht darum, er möchte auf jeden Fall Unsterblichkeit haben. Und er ist, also es gibt in der Welt, da war ein Artikel mit ihm, ein Interview. Und er war überzeugt, tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, in circa 60 Jahren sind wir unsterblich. Das war seine Überlegung. Es gibt ein paar andere, die forschen an ähnlichen Sachen. Das hängt an Überlegungen, je nachdem, wie viele Sachen man sich einbauen kann. Nicht nur eine Brille aufsetzen, sondern auch Organe ersetzen und alle möglichen Körperteile ersetzen, die eben normalerweise leider so verfallen und kaputt gehen. Aber irgendwann können wir uns so weit austauschen, dass wir eigentlich unsterblich sind. Und wenn man sich genügend so und so ernährt und behandelt, hatte man bald in wenigen Jahrzehnten Unsterblichkeit hergestellt. Und davon ist der Mann fasziniert. Und was mich dabei ansprach, ist nicht nur die Tatsache, dass, Junge, Unsterblichkeit ist schon da seit 2000 Jahren, aber okay, lassen wir das mal außen vor. Wie begeistert er ist von diesen, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit meinen paar Jahren, was mache ich mit meiner ganzen Kohle? Ich will Unsterblichkeit erreichen, irgendwie erfinden, herstellen, was auch immer es kostet. Das ist ein also er ist vernarrt und wer das googeln möchte gerne oder sich mal durchlesen, er ist wirklich getrieben von dieser Idee und investiert sein ganzes Leben, Unsterblichkeit herstellen zu können und zu erreichen. Es ist eine Sache, das ist natürlich in gewisser Weise nicht nur sein Traum, es ist ein Menschheitstraum gewesen schon immer irgendwie. Wie viele Märchen gibt es mit irgendwelchen jungen Brunnen da drin und dann, wenn du was daraus trinkst, dann wirst du nicht mehr krank werden und so. Unsterblichkeit ist ein ewiger Menschheitstraum. Eine tolle Sache, eine faszinierende Sache. Und was wäre eigentlich, möchte man sich fragen, vielleicht auch Herrn Johnson, was wäre, wenn das wirklich funktioniert? Was würde es ändern? Was wäre tatsächlich, wenn wir, er nun oder wie auch immer, auf einmal da jemand auftaucht, der schon tot war, vielleicht ein bekannter Verwandter irgendwo, und auf einmal lebt diese Person wieder und hätte den Tod überwunden? Tatsächlich würde es, glaube ich, einiges auf den Kopf stellen, nicht zu sagen, alles auf den Kopf stellen. Also würde man den Tod besiegen, würde man Unsterblichkeit gewinnen können. Was wären dann noch für Probleme sozusagen, die man, jetzt mal, wenn man es wirklich ausweitet, das Ganze, ja? Du könntest, wovor hättest du noch Angst? Die größten Ängste, die Menschen haben, sind natürlich die, dass, naja, ich bin endlich, ja? Ich könnte irgendwo runterfallen, mir wehtun, ich könnte irgendwo, und dann meine ganze Selbstsorge, mein Schutz oder für meine Familie hängt daran, was ist, wenn was schief geht, was ist, wenn sich jemand wehtut oder schlimmer, sorry, wenn jemand stirbt. Aber wenn man den Tod überwunden hätte, was würde das alles ändern, ganz konkret? Nun, man kann rausfinden, oder man hat rausgefunden, man kann nachvollziehen, dass tatsächlich das alles ändert. In dem Moment, wo Leute gesehen haben, da war jemand tot und er lebt. Und es hat alles auf den Kopf gestellt, es hat alles komplett verändert, besonders eben im Leben der jungen Gemeinde, die Jesus gesehen haben. Die gesehen haben, wie einer tot war und plötzlich wieder lebt. Und es hat alles auf den Kopf gestellt. Es hat nicht nur auf einer allgemeinen Ebene gesagt, oh, das ist ja interessant, das gab es vorher noch nicht, sondern es hat für einen persönlich alles verändert. wie man über sein eigenes Leben nachdenkt, wie man sein eigenes Leben lebt, wie man nach vorne schaut, das hat alles verändert. Mit dem Tod Jesu am Karfreitag, muss man sich mal klar machen, da war eigentlich die Jesusbewegung, seine Nachfolger, das war so gut wie weg. Das war tot. Jesus war gestorben und für die Jünger war überhaupt nicht klar, wie es jetzt weitergehen soll. Da hat keiner gesagt, was in vielen anderen Religionsgemeinschaften oder Glaubens- oder Weltanschauungen nicht so selten ist, dass man sich sagte, ach Mensch, weißt du noch, ach, diese Predigt damals am See, das war schon toll, oder? Komm, wir sollten das mal, das sollte nicht verloren gehen. Lasst uns das irgendwie aufschreiben. Das sind gute Weisheiten da drin. Oder wie man mit Geld umgeht oder Tipps für die Ehe. Alles prima, komm. Lass uns das mal bewahren. Der Traum muss weiterleben. Das darf nicht einfach so sterben. Und so entstanden, und so sind viele, gerade auch im fernen Osten von uns aus gesehen, sind Religionsgemeinschaften entstanden, weil da ein kluger Lehrer war, der viele tolle Dinge gesagt hat und die sollten nicht vergessen werden. Also lass uns das irgendwie bewahren. Der Traum muss weitergehen. Bei Jesus völlig anders. Jesus war tot und alles war tot. Da war Hoffnungslosigkeit, da war nicht, der Traum muss weitergehen, da war nicht irgendwie, lasst uns den Traum bewahren, sondern ich hoffe, wir werden bewahrt, ich hoffe, wir werden nicht sterben, wir verstecken uns lieber mal. Was machen wir? Komm, wir gehen angeln. Wir gehen zurück in unseren Job, wir machen irgendwas. Aber da war nicht der Impuls zu sagen, wir gehen weiter. Da war Todesangst. Und sich klar zu machen, die Gemeinde war eigentlich schon tot, bevor sie richtig angefangen hatte, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing. Der Traum war begraben, mit Jesus. Und dann passiert das Unfassbare, wie gesagt, 3 Tage nach seinem Tod ist Jesus wieder lebendig. Und diese enttäuschten, verängstigten Anhänger Jesu ziehen los und stellen die Welt auf den Kopf. Und für sie hat sich alles verändert, dadurch, dass sie auf einmal gesehen haben, Jesus lebt tatsächlich. Ich möchte einfach mal heute 2 sehr unterschiedliche Texte ganz kurz angucken. Die sind von ihrer Art sehr unterschiedlich. Der eine ist eher erzählerisch und der zeigt uns, wie das passiert ist im Leben, ganz konkret im Leben dieser Jesus-Nachfolger, was sich da geändert hat. Und dann nochmal ein 2. Text, wo dann Paulus mit ein bisschen mehr Vogelperspektive drauf guckt und sagt, was heißt das eigentlich, dass Jesus den Tod überwunden hat. Was heißt das für dich und für mich? Damals, aber eben auch heute für uns hier. Wir fangen mal an mit Apostelgeschichte 4. Wir fangen sogar noch in Kapitel 3 gleich mal. Und kleiner Background dazu, zu Apostelgeschichte und Lukas, der sie geschrieben hat. Vielleicht ist es nicht jedem so vertraut. Lukas ist jemand, der war genauso wie wir kein Augenzeuge der Auferstehung. Lukas ist jemand, der kam später erst dazu. Also keiner von den ursprünglichen ersten Jüngern, die dabei waren bei Brotvermehrung und Jesus geht auf dem Wasser, sondern er kommt später dazu und möchte dann einem guten Freund, Theophilus heißt er, berichten, was passiert da jetzt gerade rund um Jerusalem und wieso, wer redet von Jesus, wer ist dieser Jesus? Und er schreibt also an diesen Freund einen Brief gewissermaßen, nachdem er alle möglichen Infos zusammengetragen hat. Er geht rum und interviewt Leute, die dabei waren. Und er möchte herausfinden, was ist da wirklich passiert vor ungefähr, so sagen wir mal, 20, 30 Jahren vielleicht. Also er befragt Leute, die Augenzeugen waren. Und es gibt manche, die vermuten, dass sein Evangelium, also die Geschichte über Jesus und die Apostelgeschichte, was passiert also nach der Himmelfahrt, eigentlich mal ein Buch waren, wo er einfach so durchgeht und Leute befragt, um zu schildern, guckt euch an, das ist die Story. Das ist hier passiert. Verlass dich drauf, das ist vertrauenswürdig, kannst du dran glauben. So, dieser Lukas berichtet also jetzt in Apostelgeschichte 3, fangen wir mal an, zu einem Zeitpunkt, wo noch sehr, sehr viel in Aufruhr ist in Jerusalem. Jesus ist praktisch, also Ostern, Karfreitag, war gerade erst, gerade kurz vergangen, aber die Jünger gehen rum und sagen, du, wir haben ihn gesehen, er lebt tatsächlich. Und einige hören es, andere hören es nicht, einige glauben völlig durchgedreht, was soll das sein, weiß ich nicht, aber es werden irgendwie immer mehr und das Gerede wird nicht weniger. Es gibt immer mehr Leute, die behaupten tatsächlich, sie haben den Auferstandenen gesehen und was die religiösen Führer sich so erhofft hatten eigentlich, wir hoffen, wir kriegen das jetzt irgendwie unter die Füße, dieses ganze nervige Jesus-Gerede und das hört irgendwann auf, hört überhaupt nicht auf, es wird immer mehr und es wird immer mehr. Und es gibt Leute, die auf einmal sehr, sehr selbstbewusst durch die Gegend laufen und sagen, er lebt tatsächlich. Das ist ein bisschen nervig aus der Perspektive der religiösen Anführer. Wir steigen mal ein in Kapitel 3, Vers 14. Da sind also zwei von denen, nämlich Petrus und Johannes, durch die Gegend gelaufen und erzählen also, dass Jesus lebt. Und dann gibt es diese Geschichte, und diejenigen von euch, die in der Sonntagsschule, hieß es damals noch, Kinderstunde aufgewachsen sind, die kennen das Lied natürlich. Da sitzt ein Gelähmter und bettelt, und dann Petrus und Johannes kommen vorbei. Und wie geht das Lied? Kommt. Also, okay, nein. Okay, Silber und Gold habe ich nicht. Nee, ich habe euch lieb. Ich lasse es lieber. Nee. Also Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh. Und dann steht er auf und geht. So, und das macht es natürlich nicht einfacher. Auf einmal gucken da Leute, die haben sich vielleicht noch überhaupt nicht interessiert vor für Jesus Auferstehung. Was soll das? Aber der geht durch die Gegend auf einmal und war eben noch gelähmt. Und das Gerede wird wieder lauter und wird wieder mehr. Und das kann er wieder, jetzt fangen wieder Leute an zu reden. Schrecklich. Und jetzt kommt Folgendes. Petrus und Johannes, die also eben gesagt haben zu diesem Gelähmten, steh auf und geh, die waren vor ein paar Wochen noch relativ vorsichtig, wie gesagt. Jesus hing am Kreuz. Was machen wir? Komm, lass uns verstecken. Hauptsache, die Römer fangen uns nicht auch noch. Was würdest du machen, wenn auf einmal die Leute anfangen zu reden? Vor ein paar Wochen hätten sie noch gesagt, wahrscheinlich sowas wie, okay, jetzt aber ein bisschen ruhiger, ne? Lieber, wie auch immer du heißt. Wir gehen mal weiter, damit es nicht so laut wird hier. Jetzt fangen die beiden an, richtig vom Leder zu ziehen. Die sagen sich, prima, ihr hört zu, dann fangen wir mal an zu predigen. Das habt ihr jetzt nicht auf der Tafel, aber ich fange mal schon mal voran bei Vers 12. Petrus sah dies, also dass da Leute hinkommen und zuhören, sah dies und wandte sich an die Menge. Der will also nicht leise sein, der sagt, so, alle mal zuhören. Ich habe eine Ansage. Ihr Menschen aus Israel, sagt er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott all unserer Vorfahren. Mit anderen Worten, das ist doch der, von dem wir immer erzählt haben. Schon seit Jahrhunderten, den kennen wir doch. Genau der gleiche Gott, der hat hier gerade geheilt. Der sein Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Jesus, da ist er schon wieder. Den Jesus, und jetzt setzt er noch einen drauf, er konnte nicht zurückhalten, den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Dieser Petrus hat überhaupt keine Hemmung mehr auf einmal. Und nicht nur will er nicht leise sein, sondern er wendet das Ganze jetzt noch, sagt, ja genau, das war ein Wunder. Und zwar durch Jesus, den ihr gerade gekreuzigt habt. Da fängt die Luft an zu knistern, ein bisschen unangenehm jetzt gerade. Was passiert als nächstes? Werden die jetzt wieder sauer? Was überlegen die sich jetzt, was passiert als nächstes? Vers 14, das solltet ihr jetzt mitlesen können. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Den Urheber des Lebens getötet? Das ist eine klasse Formulierung. Doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und wir sind alle Zeugen davon. Das heißt, die machen hier, die halten nichts hier irgendwie vorsichtig diplomatisch formuliert, sondern die legen es ganz klar auf den Tisch, was ist hier passiert, und sie sagen den Leuten, die da alle zuhören, und ihr wart dran schuld. Ihr habt was damit zu tun, mit dieser Geschichte. Jesus ist gestorben für euch, wegen euch. Ihr habt es nicht verhindert, war gerade vorgestern sozusagen, vielleicht ein paar Tage länger. Ihr wart Teil der Geschichte. Ihr könnt nicht nur so staunen jetzt, ihr habt was damit zu tun. Das sind auf einmal andere Personen, als die, die sich gerade noch verstecken wollten, fischen gehen wollten, Angst hatten, was passiert als nächstes. Es ist auf einmal alles anders. Die zentrale Botschaft der allerersten Christen zu diesem Zeitpunkt war also nicht, Leute, hört zu, Jesus hat uns tolle Geschichten erzählt, der verlorene Sohn, oh, das war super. Das Schaf, wisst ihr noch, das Schaf war klasse. Spielt in diesem Moment keine Rolle mehr. Also später wieder, richtig. Aber hier ist das nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt, was die sich alle erzählen, warum die jetzt losgehen und sagen, im Namen Jesu steh auf und geh und Gott hat und so weiter, Der Ausgangspunkt ist ein anderer. Das sind nicht die Predigten von Jesus. Das ist einfach nur die Tatsache, Jesus lebt. Punkt. Gott hat ihn auferstehen lassen. Ihr habt ihn getötet. Er ist für euch gestorben oder um euretwillen gestorben, wegen euch. Gott hat ihn auferweckt. Punkt. Damit geht es erstmal los. Das ist der ganze Ausgangspunkt. Und er sagt hier in Vers 15, ja, wir sind alle Zeugen davon. Das ist ein entscheidender Ausdruck. Wenn er sagt, wir sind Zeugen davon, ist uns klar, dass das eigentlich der Kerngedanke ist von dem, was Christen sind. Christen, wenn du dich fragst, was heißt es, Christ zu sein? Christen sind nicht Leute, die in eine vielleicht Gemeinde gehen am Sonntag oder sich engagieren oder in irgendeiner Form, sondern Christ zu sein hieß als allererstes, ein Zeuge zu sein der Auferstehung. Zeuge zu sein, Christus lebt. Ich bin Zeuge, ich bezeuge das, das hieß Christ zu sein. Das Wort tatsächlich kennen wir so ein bisschen, denke ich mal. Im Griechischen heißt das Martys, das ist eigentlich Zeuge. Klingt so ein bisschen durch, was daraus geworden ist. Der Märtyrer ist daraus geworden. Und Märtyrer weist schon darauf hin, irgendwann bedeutete Zeuge zu sein der Auferstehung, auch für diese Aussage leiden zu müssen, möglicherweise sogar sterben zu müssen. Aber eigentlich heißt das nur, Märtyrer heißt eigentlich nur Zeuge zu sein. Der Kerngedanke von dem, von Christsein, heißt, ich bin Zeuge der Auferstehung. Jesus lebt, ich sag, so war's. Ich bezeug das. Das ist Christsein im Kern. Die Geschichten haben viele gehört. Selbst die Brotvermehrung haben viele gesehen, die später sich überhaupt nicht gekümmert haben um Jesus. Bescheid zu wissen über das, was passiert ist, können viele. Aber zu sagen, Leute, Jesus lebt und das ändert alles, das heißt es, Christ zu sein. Jesus lebt, ich bin Zeuge. Also, wir sind alle Zeugen davon. Lesen wir weiter. Und jetzt gibt es natürlich Ärger. Warum? Petrus und Johannes werden jetzt also vor den Rat gebracht, vor die religiösen Anführer und müssen sich da jetzt rechtfertigen. Apostel 4 sind wir jetzt, Vers 1. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann, der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, dass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Stell dir das vor, über Nacht, praktisch über Nacht, waren auf einmal tausende von Menschen zu Jesus-Nachfolgern geworden. Und das, was eigentlich ruhig, langsam hätte sich ausschleichen sollen, aus der Meinung der religiösen Anführer dort, dieses Jesus-Ding, bisschen komisch, ging immer wieder von vorne los, wurde immer lauter. Und es war jetzt keine, es ging nicht mehr um eine geschliffene Predigt, es ging nicht über Moral, es ging auch nicht darum, muss man sich mal vorstellen, diese ersten Christen haben sich nicht gefragt, wie können wir unsere Nachbarn einladen? Und ihr Lieben, ganz ehrlich, unsere Deko, klasse. Vielen, vielen Dank. Finde ich richtig super. Ich liebe das an Ostern, dass wir jetzt Dinge schön machen. Damals, die Frage, die wir uns oft so stellen, wie können wir unseren Gottesdienst gestalten? Hat die überhaupt nicht interessiert damals, glaube ich. Die Frage war nur, Leute, Jesus lebt, Punkt. Er war tot, jetzt lebt er. Also sozusagen, wie können wir attraktional sein oder sowas, ja? Interessiert die Leute gar nicht. Der Punkt war, Jesus lebt. Mach was draus. Das ist eine Realität, die auch dich betrifft. Er war eben noch tot, jetzt lebt er. Was heißt das für dich? Was bedeutet das? Das ist wahr. Vers 5. Am nächsten Tag traf in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Warum ist das wichtig? Das waren genau die gleichen, die vor ein paar Wochen noch Jesus haben kreuzigen lassen. Das waren die gleichen Leute, die dafür verantwortlich waren, gesagt haben, das soll jetzt hier aussterben, bitteschön. Und jetzt geht das von vorne los. Warum die ganzen Namen und Details? weil Lukas, wie gesagt, einen Bericht verfassen möchte, der seinen Lesern vermitteln soll, weil ich habe es recherchiert. Es ist glaubwürdig, diese Personen waren dort, ich habe rumgefragt und es sind dieselben Anführer, derselbe Ort, ganz genauso, wo Jesus an Gründonnerstag nach dem Gebet im Garten Gethsemane festgenommen worden ist. Haben wir gerade gefeiert an unserem Abendmahl in Walle. Vers 7 machen wir mal weiter. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt habt. Er hat überhaupt keine Angst mehr, genau den Leuten, die, wie gesagt, gerade Jesus haben kreuzigen lassen, jetzt auch nochmal die Wahrheit aufzutischen. Weil es hat alles verändert. Jesus lebt. Und es hat alles auf den Kopf gestellt. Denn Jesus, Vers 11, ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. Und das ist, wie gesagt, deshalb erstaunlich, dass hier ein Petrus, der eben noch von einem wahrscheinlich Teenager-Mädchen sich fast in die Hosen gemacht hätte und Jesus verleugnet hat. Als sie ihn gefragt hat, gehörst du nicht auch zu den Jesus-Jüngern? Und dieser Petrus sagt, nee, auf keinen Fall. Und jetzt kann er es nicht abwarten, praktisch immer wieder zu sagen, Leute, ihr wart das, ihr habt Jesus gekreuzigt, egal in welcher Runde, aber Jesus lebt. Vers 18, hüpfen da mal runter. Also riefen sie die Apostel wieder herein. Also die beratschlagen sich jetzt und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Und jetzt kommt's, worum es mir heute in diesem Sonntag geht und wo es um, als, was wir auch als Überschrift haben heute für die Predigt. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Was wir gesehen und gehört haben. Wir sind Zeugen. Macht mit uns, was ihr wollt. Vielleicht, und an diesem Punkt, wie gesagt, die anderen Dinge, die kommen später wieder in den Blick. Aber hier wird noch nicht gesprochen über Rechtfertigungslehre und über komplizierte Details, die alle wunderbar sind und über die ich gerne mich unterhalte mit euch, absolut. Aber was hier zählt und was alles auf den Kopf stellt, ist der einfache Punkt, Jesus lebt. Fragt mich nicht, wie das funktioniert, dachten sie wahrscheinlich. Wie soll das gehen? Keine Ahnung, ist nicht der Punkt. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir können nicht schweigen. Wir sind Zeugen. Jesus lebt. Und jetzt? Jetzt können wir nicht einfach wieder so tun, als ob das nicht so wäre. Wir müssen irgendwie jetzt damit umgehen. Was heißt das, dass Jesus lebt? Was heißt das, dass Gott den, den ihr übrigens getötet habt, um mal in Petrus Worten zu bleiben, dass Gott den wieder lebendig gemacht hat, mit anderen Worten, dass er gesagt hat, Jesus hatte recht. Er ist zu Unrecht gestorben. Gott stellt sich zu diesem Jesus durch die Auferstehung. Die Auferstehung sagt, Jesus hatte recht. Ihr hattet nicht recht. Jesus ist tatsächlich der, der er sagte, der ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist derjenige, der gekommen ist, um Gott zu offenbaren, der gekommen ist, um sein Leben zu geben und sein Tod am Kreuz hat funktioniert. Er hat funktioniert. Wo wissen wir das? Weil er lebt. Weil Gott sich dazu gestellt hat. Es sind viele Menschen am Kreuz gestorben. Es sind viele Menschen durch die Römer hingerichtet worden. Rechts und links die Straße runter tatsächlich. Sehr makaber. Aber dieser eine lebt. Das heißt, Gott sagt, er hatte recht. Und es stellt alles auf den Kopf. Das ist keine vage Hoffnung mehr. Es ist nicht nur irgendwie so ganz allgemein eine Wahrheit, sondern sie können nicht mehr schweigen. Ein Toter war auferstanden und sie können sich gegen diese Erfahrung nicht mehr wehren. Vielleicht kannst du das, ich schätze mal, du hast noch nicht so viele Tote gesehen, die auferstanden sind, leibhaftig. Ich auch nicht, gestehe ich mir ein. Aber stell dir vor, wie entscheidend es ist, dass ein Ereignis ein Leben auf den Kopf stellt. Und auch wenn wir es nicht leibhaftig gesehen haben, so wie Petrus und Paulus und Johannes hier und ein paar andere auch, sind wir als Christen ganz genauso Zeugen der Auferstehung. Und wir haben da genauso wie Lukas seinen Freunden berichtet, drüber erfahren, über Leute, die sagen, Leute, ich hab's gesehen. Und wir sind Menschen, die Glauben gefasst haben an dieses Ereignis, an diese Wahrheit, einfach aus der Tatsache, weil wir wissen, es hat Leute verändert. Es hat Leute auf den Kopf gestellt und was eigentlich hätte aussterben sollen, nämlich die Gemeinde, ist explodiert. Es ist gigantisch gewachsen. In der kürzester Zeit überall, wie wir gerade schon gehört haben. Und es konnten Leute nicht mehr schweigen, weil sie gesagt haben, tatsächlich, wir haben das erfahren, wir haben es geglaubt, Christus lebt tatsächlich. Und was das heißt, hat Auswirkungen nicht nur für irgendwelche Bücher, die man lesen kann. Nicht nur für die Nachrichten. Auswirkungen für mich. Wenn Jesus wirklich lebt, stellt es für mich alles auf den Kopf. Und es sollte Dinge so auf den Kopf stellen, genauso wie für Petrus, der sagen kann, ja, gestern hatte ich richtig Angst. Gestern hätte ich mir nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Hatte ich Angst um mein Leben. Aber heute weiß ich, selbst wenn mich die Römer schnappen, ja, aber Jesus lebt nun mal. Selbst wenn sie mich umbringen sollten, von mir aus genauso wie mein Herrn. Okay, aber er lebt nun mal und ich kann nicht einfach so tun, als ob er nicht leben würde. Wenn er lebt, wenn er auferstanden ist, kann ich nicht lügen, kann ich nicht sagen, ich mache meine Augen zu, meine Ohren vor dem, was ich gesehen und gehört habe. Ich bin Zeuge. Ich lebe. Und ihr Lieben, genau das Gleiche heißt es für uns heute, Christen zu sein. Es gibt kein Christsein außerhalb dieses Zeugnisses. Man kann nicht sagen, ich bin Christ, aber es verändert mich eigentlich nicht so sehr, dass die Tatsache, dass Jesus lebt. Es hat nicht so große Auswirkungen auf mich. Ja, und es gibt natürlich emotionalere unter uns und weniger emotionalere. Wir sind Norddeutsch, verstehe ich auch. Ja. Aber er lebt trotzdem. Und die gleiche Art und Weise, wie es an Petrus und Johannes Spuren hinterlässt, muss es an uns Spuren hinterlassen. Christen sind Zeugen der Auferstehung. Zu sagen, Christus lebt, Punkt. Und es ändert alles. Nehmen wir mal Paulus. Einen Gang kurz nochmal, nicht hochschalten, das wäre jetzt falsch, aber vielleicht einen anderen Blickwinkel. Was genau heißt das für Paulus, der jetzt ein paar Jahre später drauf guckt und sagt, nochmal durchgedacht, die Tatsache, dass Jesus lebt, was heißt es für mich heute ganz konkret? 1. Korinther 15, da schreibt er also an Gläubige, die schon ein paar Jahre weiter sind, und er schreibt, Leute, vergesst das niemals, was es alles unterschiedlich wäre, entweder Christus ist auferstanden oder er wäre nicht auferstanden. Auch damals gab es welche, die gesagt haben, ja, aber kann es nicht auch sein, dass vielleicht, ich meine, ich habe da jemanden sagen gehört, wichtig ist doch, Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünde. Karfreitag, da ist für unsere Schuld bezahlt worden am Kreuz. Stimmt? Ja, und ich gönne es ja Jesus, dass er auch wieder lebendig geworden ist danach, aber Hauptsache die Sünde ist bezahlt worden. Also ist doch, das Kreuz ist doch das Wichtige, oder? Ob er nun wieder lebendig geworden ist oder nicht? Naja. Mal gucken, was Paulus dazu sagt. 1. Korinther 15, Vers 14. Da steht, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Du kannst ans Kreuz und an Sündenvergebung glauben, so viel du willst. Wenn Christus nur gestorben ist und nicht auferstanden ist, dann glaubst du Unsinn. Dann glaubst du etwas, was keine Substanz hat. Dann war Jesus jemand, der ist zwar gestorben, das stimmt, aber ob, um es so wie vorhin zu formulieren, ob das Kreuz funktioniert, ob es wirklich deine Schuld wegnehmen kann, ob es wirklich dich mit Gott versöhnen kann, das weißt du nicht. Ganz im Gegenteil. Es fällt alles in sich zusammen. In dem Moment, wo die Auferstehung nicht oder rausgenommen wird aus der Gleichung. Es ist also die Auferstehung ist nicht nur so eine Art Happy End hinter der eigenen Geschichte. Ja? Also Karfreitag war wichtig, das Kreuz ist wichtig und dann, naja, schön, sodass auch dann irgendwie der Film enden kann, Happy End, erlebt, super schön, Sonnenaufgang. Nein, die Auferstehung sagt uns, dass das Ganze funktioniert und dass das Kreuz wirklich deine Sünde bezahlt. Ohne Auferstehung ist der ganze Rest wertlos. Unser Glaube, sagt Paulus, ist vergeblich. Jetzt könnte man vielleicht sagen, Moment mal, aber die ganzen guten Tipps, was hatten wir vorhin? Also, wenn Jesus was sagt über Ehe und über Geld und so weiter, das ist doch alles, hat doch auch seinen Wert. Ne? Also seine ganzen guten Lehren Und es sind, wie gesagt, Weltreligionen entstanden auf der Grundlage von guten Lehren und Weisheiten, die kluge Männer von sich gegeben haben und so. Paulus wird sagen, kannst du alles vergessen. Von mir aus, baue es ein, aber das ist alles hohl. Und das, was wir anpeilen, nämlich zu sagen, dass Christus der Sohn Gottes ist, der dich mit Gott versöhnt, das fußt auf etwas ganz anderem. Ohne die Auferstehung hast du keinen Boden unter den Füßen. Mach dir deinen Glauben nicht einfacher an dem Punkt oder wenn du ihn vermitteln möchtest, vielleicht an deine Freunde, nach dem Motto, du, Gott liebt dich wirklich, aber Auferstehung, ja, ist ein bisschen komisch. Ohne Auferstehung hast du gar nichts mehr in der Hand, sagt Paulus. Ohne Auferstehung funktioniert nichts mehr an diesem Glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir eine Illusion leben, sagt Paulus. Wir wären die bemitleidendsten Menschen. Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Nach wie vor in euren Sünden gefangen. Da ist nichts mehr von über. Die Auferstehung ist nicht nur so ein, wie gesagt, was Nettes, was hinten dran geklatscht wird. Alles hängt davon ab. Es ist der Ausgangspunkt des gesamten Glaubens. Mehr noch, nicht nur Grundlage unseres Glaubens, und das glaube ich genug, über was man nachdenken sollte. Bin ich im Leben, bin ich in meiner Nachfolge, im Fundament, ein Zeuge der Auferstehung? Ist das die Tatsache, die mich prägt und verändert, wie alles andere auch? Ich weiß, Christus lebt. Punkt. Er ist heute so lebendig, wie er damals war bei Petrus und Johannes. Und genauso wie er sie verändert hat, soll er mich heute verändern. Wenn es das nicht tut, dann was ist da los in mir? Ja? Weil die Tatsache steht. Also ist die Grundlage meines Glaubens im Anfang. Das ist mein unterstes Fundament. Mein erster Gedanke, den ich uns so vielleicht aus der Osterwoche hinausschicken möchte, in das, was danach kommt. Aber mehr noch. Wenn es jetzt schwierig wird im Leben, sagen wir, es wird haarig, und du fragst dich, da kommen Widrigkeiten, vielleicht Krankheiten, und dein Glaube wird geprüft. Dein Glaube wird unter die Probe gestellt. Was dann? Wir gehen mal runter auf Vers 58, 1. Korinther 15, 58. Dem Paulus also das Ganze aus entfaltet, wie wichtig die Auferstehung ist. Und dann sagt er, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Das heißt, ich kürze mal ab. Wenn dein Leben bequem ist, sei treu. Wenn dein Leben unbequem ist, sei treu. Wenn die Sonne scheint und alles ist super und es fällt dir ganz leicht, Jesus zu folgen, sei treu. Wenn es regnet und stürmt und Wetter ist wie in Bremen, sei treu. Warum? Weil die Grundlage hat sich nicht verändert. Christus lebt. Wenn du verfolgt wirst von mir aus, bleib treu. Wenn du gefeiert wirst, bleib treu. Wenn alles angenehm ist, bleib treu. Wenn es schwierig ist, bleib treu. Unsere Grundlage für unsere Nachfolge sind nicht die Umstände, die äußeren. Sind nicht, ob das Leben angenehm oder nicht angenehm ist. Das ist nicht der Ausgangspunkt. Das war nicht der Ausgangspunkt für die ersten Jünger, die gesagt haben, wir sind Zeugen. Der Ausgangspunkt war, er lebt. Punkt. Ob das jetzt unangenehm wird für mich oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich kann nicht an der Wahrheit vorbei, die da vor mir steht wie ein Fels. Er lebt. Punkt. Gott hat ihn auferweckt und stellt alles auf den Kopf. Wenn man nur treu ist, wenn das Leben angenehm ist, dann wird es schwierig. Es wird Zeiten geben, da ist gar nichts angenehm. Nachfolge, sagt er hier, hängt davon ab, dass da unveränderliches Fundament ist, was sich nicht ändert. Er sagt, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Ihr wisst ja, nichts ist vergeblich, was ihr für den Herrn tut. Wie folgst du Jesus nach? Warum folgst du Jesus nach? Warum bist du Christ, wenn du Christ bist? Die Antwort, die allereinfachste Antwort, kann nur heißen, weil er auferstanden ist. Warum bist du Christ? Ja, weil Jesus lebt. Und wenn ich dazu noch nicht viel auswendig aufsagen kann und keine Verse zitieren kann und nichts irgendwie über doktrinale Systeme auf, ganz gar nicht der Punkt. Jesus lebt. Punkt. Und das stellt alles auf den Kopf. Weil er lebt, folge ich ihm nach. Weil ich kann nicht mehr dran vorbeigehen. Ich kann nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Und wenn er lebt, dann weiß ich, dass ich in Gott geborgen bin. Dann weiß ich, dass meine Schuld mir wirklich vergeben ist. Dann weiß ich, dass Gott mich wirklich liebt. Dann weiß ich, dass vor mir Hoffnung liegt, die nicht enttäuscht werden kann, weil ich weiß, dass Gott das Ende in der Hand hält. Dann weiß ich, dass ich wirklich geborgen bin. Dann weiß ich, dass auch wenn es vielleicht auch mal regnet und so, ist egal, weil ich weiß, Gott trägt. Die Auferstehung ist der Garant, weswegen wir nach vorne schauen dürfen. Die Wahrheit ändert alles.